Herzlich willkommen bei New Workload. Zwei Coaches zwischen Arbeit, Sinn und Wahnsinn. Ein Podcast für die Arbeitswelt von heute und von morgen. Also über und für Menschen, Angestellte, Manager, Führungskräfte, Organisationen, Freiberufler, Freigeister und für alle, die sich für New Work, für Coaching und die eigene Entwicklung interessieren. Wir wünschen aufregende Erkenntnisse, einen hohen Wirkungsgrad und gute Unterhaltung. Hey Björn.
Hey Daniel.
Es ist zwar relativ früh am Morgen, aber erlaube mir mal die Frage, warst du heute schon so richtig agil?
Ja, ich war heute schon richtig agil.
Weil wir müssen doch jetzt alle ganz schrecklich agil sein.
Ja,
oder?
Ja, das habe ich mir zu Herzen genommen und es gab bei uns heute in der Familie schon morgens eine Situation, die eine spontane Veränderungsbereitschaft erfordert hat und es ist mir gelungen.
Okay.
Also insofern gut. Agilitätsziel erreicht.
Sehr schön. Da sagst du was. Änderungsbereitschaft, das ist ja möglicherweise etwas, was in diesem Modewort, Buzzword drinsteckt. Wir haben ja im Vorfeld darüber gesprochen, dass ja, agil sein, Agilität sehr überstrapaziert ist bisweilen, aber damit wollen wir heute und in den kommenden Folgen ein wenig aufräumen, weil wir haben uns überlegt, wir sprechen über agile Konzepte, über agile Strukturen, über agiles Arbeiten, was das eigentlich tatsächlich bedeutet. Wir räumen mit ein paar Mythen und Vorurteilen auf und werden und wollen in den kommenden Folgen da ein bisschen genauer reinschauen.
Ja, genau. Das Wort Agilität, der Begriff ist ja in aller Munde in der Wirtschaft und selbst darüber hinaus, glaube ich, mittlerweile. Was man aber merkt, ist, dass unterschiedliche Personen oder Unternehmen ganz unterschiedliche Dinge mit diesem Wort verbinden. Und wir wollen uns eben auch nochmal angucken, muss jetzt wirklich jeder oder jedes Unternehmen agil werden oder ist das nur ein Hype, wie er vielleicht alle Jahre mal durch die Dörfer getrieben wird?
Insofern wollen wir heute einen allgemeinen Überblick darüber geben und vielleicht auch mal ein bisschen herleiten, auch ein bisschen historisch herleiten. Wo kommt das eigentlich her? Was für Notwendigkeiten haben sich so in den letzten Jahrzehnten ergeben, so dass wir heute ja ganz oft von dieser Forderung, Anforderung hören, eben agil zu sein, sich agil zu organisieren. Und da gehen wir dann auch in den kommenden Folgen auf verschiedene agile Konzepte genauer ein. Wir wollen uns auch Menschen einladen, mit denen wir uns austauschen, eben zu diesem Thema. Was bedeutet es eigentlich, anpassungsfähig im eigenen Job zu sein oder tatsächlich auch über konkrete Konzepte zu sprechen? Also es wird Interviewgäste bei New Workload im Podcast geben. Das haben wir uns vorgenommen, das wird passieren. Und insofern freue ich mich, dass wir heute erstmal so ein bisschen die Vogelperspektive einnehmen und von oben drauf schauen. Agilität, da kann man sich vieles drunter vorstellen. Mir gefällt eigentlich tatsächlich als erste Übersetzung der Begriff Anpassungsfähigkeit sehr gut. Also Unternehmen, Manager, Arbeitnehmer, Menschen, die in Organisationen tätig sind, müssen möglicherweise heute oder sollten möglicherweise heute in einer anderen Form anpassungsfähig sein, also die Menschen als auch die Organisationen, als früher.
Ja.
Aber warum ist das heute notwendig? Warum ist es heute notwendiger, agil, sprich anpassungsfähiger zu sein, als früher, als vor 50 Jahren?
Ich würde eine Ergänzung noch hinzufügen, bevor ich dazu komme, deine Frage zu beantworten. Diese Anpassungsfähigkeit hat auch was Proaktives. Es ist nicht nur reaktiv, sondern auch proaktiv anpassungsfähig zu sein. Ich nehme mal als ein Aufhänger so den Beginn des 20. Jahrhunderts und die Industrialisierung. Damals kamen ja das erste Mal so richtige Management-Konzepte auf. Ja, Frederick Taylor, einer der berühmten Vertreter der Taylorismus, das Scientific Management, weil durch die Fließbandarbeit, durch die Automatisierung, die da Einzug erhalten hat, die Frage im Vordergrund stand, wie kann ich Unternehmen effizienter machen, Produktionsprozesse effizienter gestalten? Und da hat man festgestellt, wenn ich die Arbeit aufteile und Spezialisierungen durchführe, ja, also ein Arbeiter macht immer denselben Arbeitsschritt, dann ist das beispielsweise etwas, was die Effizienz fördern kann. Und gleichzeitig würde ich noch ergänzen, hat man die planenden und die ausführenden Tätigkeiten getrennt. Das heißt, einer hat gedacht, die anderen haben gemacht. Was damals auch sinnvoll war, weil die meisten Arbeiter Ungelernte waren. Und dieses System war extrem erfolgreich damals.
Und ich glaube, man könnte auch festhalten, dass es damals noch darum ging, einen Schritt nach dem anderen durchzuführen, Aufgabenpakete sukzessive nacheinander abzuarbeiten.
Genau.
Das war damals die Anforderung und das hat bis zu einem gewissen Grad, bis in eine gewisse Zeit hinein auch soweit funktioniert.
Das hat super funktioniert, hat enorme Effizienzgewinne gebracht. Mhm. Und bereits Mitte des 20. Jahrhunderts, kann man sagen, begann das so langsam abzunehmen. Und ja. Ein Grund war die zunehmende Automatisierung in der Technik. Mhm. Das heißt, immer mehr wurde durch Roboter, ja, oder Maschinen ersetzt von diesen gerade von dir genannten Arbeitsschritten. Gleichzeitig wurde auch die Umwelt dynamischer, komplexer, die Globalisierung nahm zu.
Genau, ja.
Wirtschaftsketten gingen jetzt durch unterschiedliche Länder.
Ja, Lieferketten, ne? Also, dass der Zulieferer beispielsweise plötzlich auf einem ganz anderen Kontinent saß und ja, man natürlich auch ganz andere Anforderungen hatte. Wann ist ein benötigtes Bauteil beispielsweise da, um die Konstruktion fortsetzen zu können?
Genau. Und in dem Zusammenhang kamen dann in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts also ganz andere Managementsysteme neu auf. Mhm. Einerseits also aus dem strategischen Management, die strategische Planung, wo ja auch viele der klassischen strategischen Unternehmensberatungen ihre Blütezeit hatten, mit all ihren Systemen, die dazugehören. Aber man merkte auch zunehmend, dass auch beispielsweise die Mitarbeitermotivation nicht mehr ausreichend befriedigt werden konnte durch diese klassischen Systeme aus dem Taylorismus, wo einer denkt und der andere macht. Nicht? Auch da entwickelte man sich weiter und hat festgestellt, wenn ich wirklich hohe Leistung haben will von meinen Mitarbeitern, die jetzt immer mehr in denkende Tätigkeiten reinkamen, kreative Tätigkeiten, dann braucht das irgendwie eine andere Form von Führung, von Motivation, von organisatorischer Gestaltung. Und auch da kamen neue Systeme auf wie Management by Objectives. Also man hat Ziele vorgegeben und der Mitarbeiter hatte Gestaltungsspielräume in der Erreichung. Und warum war das so? Weil eben die Veränderungsgeschwindigkeit und die Komplexität zunahmen und Organisationen eben nicht mehr so starre auf Effizienz getrimmte Systeme haben konnten, wie vielleicht noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Und jetzt, seit vielleicht der Jahrtausendwende mit der ersten Digitalisierungswelle, da sind ja das erste Mal auch große Unternehmen wie Amazon, eBay und so weiter aufgekommen. Mhm. Und das hat sich natürlich in den letzten 20 Jahren enorm nochmal verstärkt. Hat sich die Dynamik, die Veränderungsgeschwindigkeit, mit der neue Technologien in den Markt kommen und auch erfolgreich werden, nochmal enorm erhöht. Ich habe mal irgendwann so eine Statistik gelesen, dass es irgendwie 100 Jahre gebraucht hat von der Erfindung des Telefons, bis man 100 Millionen Nutzer hatte.
Ja, ja.
Beim Mobiltelefon waren es 25 Jahre.
Ja, stimmt.
Ja, und wenn man dann in digitale Technologien reinguckt, wie zum Beispiel Social Media, Facebook oder ähnliches, die haben innerhalb von wenigen Jahren, haben die also hunderte Millionen und sogar Milliarden Nutzer erreicht. Und das hatte ja auch eine wirtschaftliche Relevanz für viele Unternehmen. Mhm. Und gleichzeitig sterben diese Plattformen dann auch schnell wieder oder es kommen andere Systeme hoch. Und das ist eine Veränderungsgeschwindigkeit, mit der man jetzt wieder neue Systeme braucht.
Veränderungsgeschwindigkeit ist ein gutes Stichwort an der Stelle, weil man kann sicherlich festhalten, dass sich das Wirtschaftsleben immens beschleunigt hat über die vergangenen Jahrzehnte. Wir hatten Stichworte wie Globalisierung, auf die man sich einstellen musste. Auch dieser Aspekt Time to Market wurde immer wichtiger und damit verbunden die Frage, wie schnell bekomme ich meine Produkte zusammengebaut und dann eben präsentabel für den Markt. Und das ist, glaube ich, etwas, wo wir eine ungeheure Entwicklungsgeschwindigkeit gerade in den letzten Jahren, wenigen Jahrzehnten gesehen haben. Alles verbunden mit den von dir angesprochenen Beispielen und natürlich, dass auch Wertschöpfung heute auf ganz, ganz anderen Ebenen stattfindet, digital stattfindet und wir nun mal in der Situation sind, innerhalb von Sekunden, Nanosekunden Informationen rund um den Erdball zu schicken. Das sind die Rahmenbedingungen, mit denen wir heute arbeiten. Wir haben im Vorfeld auch über das Stichwort VUCA gesprochen, ne? Ein Akronym, was ja aus dem Militärischen kommt, wo es zusammenfassend darum geht, dass die Welt einfach, sagen wir mal, schlecht planbar ist. Ja? Also wir haben quasi tagtäglich die Anforderung, uns auf eine neue Situation einzustellen.
Was heißt denn eigentlich VUCA, Daniel? Den Begriff müsstest du mal erklären, das Akronym.
Genau, das Akronym steht für Volatility, Uncertainty, Complexity und Ambiguity. Zu Deutsch Volatilität, Unstetigkeit, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit. Das wäre so die deutsche Übersetzung. Und wie gesagt, kommt aus dem Militärischen, wo man versucht hat, auch erfolgreich damit war, Situationen und Rahmenbedingungen zu bewerten. Und das ist tatsächlich, ist auch so ein Buzzword, ja, wie Agilität, aber tatsächlich beschreibt es eben sehr gut, womit wir uns heute konfrontiert sehen. Ja, also mit einer sehr beschleunigten Welt, mit einem immens beschleunigten Wirtschaftsleben, mit, sagen wir mal, Echtzeitkommunikation rund um die Welt. Es gibt ja diese Metapher vom Sack Reis, der in China umfällt. Wir können das heute mehr oder weniger im Livestream erfahren, dass dieser Sack Reis gerade umgefallen ist. Und das war vor 100 Jahren, vor 50 Jahren nochmal deutlich anders. Das hat natürlich die Wirtschaftswelt und auch die Welt von Arbeit und Arbeitsorganisation gehörig auf den Kopf gestellt. Oder genau. Zumindest sehr stark verändert und vor völlig neue Herausforderungen gestellt.
Und ja. Was heißt das aber für Management? Ich finde es wichtig, dass man das auch nochmal auch praktisch macht. Das heißt, wir haben vorher über die Veränderungsgeschwindigkeit gesprochen.
Ja.
Neue digitale Technologien, bumm, zack, kann das da sein und einen ganzen Markt aufräumen. Aber genauso gut kann das auch nicht funktionieren. Es kann aus China kommen, es kann aus den USA kommen oder von einem Startup aus Berlin oder aus einem großen Konzern. Ich weiß ja oft gar nicht vorher, was wird funktionieren. Nicht auch politische Strukturen haben, sind wieder volatiler geworden, wie wir ja an all den Krisen sehen. Corona war jetzt auch nochmal so ein Ding, was nicht planbar war und die Welt aber fundamental verändert hat. Mhm. Aber das heißt, nicht nur verändert sich das schnell, ich kann auch total schwer planen, wie du richtig sagst. Mhm. Zum Beispiel, welche Idee wird erfolgreich sein?
Ja.
Welches Produkt kommt raus, was dann wiederum unter Umständen eine Auswirkung auf mein Produkt hat? Diese Planbarkeit nimmt ab für Unternehmen. Und wenn ich jetzt gucke, um nochmal das Extrembeispiel zu machen. Ich würde mit dem taylorischen Denken da rangehen. So, ich habe einen Manager, der plant, der denkt das Ganze und alle anderen machen. Dann habe ich mehrere Probleme gleichzeitig. Erstens, alles hängt von dieser denkenden Person ab. Ich nutze ja gar nicht die kollektive Intelligenz aller Leute, die da sind.
Das stimmt, ja.
Und es vergeht auch Zeit, bis diese Person all diese Dinge erstmal durchdacht hat, nicht? Wir haben ja gerade gemerkt, das sind viele Dinge und es geht schnell. Das vergeht also Zeit, bis das irgendwann irgendjemand anders dann mal umgesetzt hat. Und diese Zeit, die kann mir eventuell im Wettbewerb natürlich fehlen. Mhm. Ich möchte mal ein kleines Beispiel geben, was vielleicht auch heute anders ist als vielleicht noch vor 40 Jahren. Und das ist das Beispiel PayPal.
Ja.
Die Banken waren ja die Herren der Bezahlsysteme in Deutschland. Nicht nur in Deutschland, in allen Ländern der Welt im Wesentlichen. Wenn ich also eine Überweisung tätigen wollte, wenn ich Geld an jemand anders, nicht Bargeld, transferieren wollte, dann musste ich durch das Bankensystem gehen. Mhm. Nichts hätte doch mehr auf der Hand gelegen, als mit dem Aufkommen des Internets, dass auch die Banken ein Online-Bezahlsystem etablieren. Mhm. Stattdessen haben wir heute PayPal als das Standard-Bezahlsystem online, würde ich sagen. Neben natürlich auch ein paar anderen, aber PayPal. Und PayPal hat nichts mit Banken zu tun. PayPal ist erfunden worden, auch in dieser schon genannten Zeit rund um 2000 herum und war ursprünglich als eine Bezahlmethode gedacht, die nicht zum Ziel hatte, das weltweite Online-Bezahlsystem zu werden, sondern war eine kleine Lösung eher für eine Nische gedacht und ist dann von eBay aufgekauft worden, weil eBay eine Lösung suchte, wie können wir unseren Nutzern bessere, einfachere Bezahlung ermöglichen, die sich gegenseitig was abkaufen. Ja. Und heute ist PayPal der Standardbezahldienst und die Banken sind raus. Das war nicht planbar, das war nicht sichtbar, aber auf jeden Fall waren es nicht die Banken.
Genau, also und da ist PayPal halt ein Beispiel von vielen, wo im Grunde genommen ein branchenfremdes Unternehmen für Disruption im wahrsten Sinne des Wortes gesorgt hat und plötzlich Weltmarktführer mit einem bestimmten System, mit einer bestimmten Software geworden ist. Ne? Und da ist PayPal, wie gesagt, nur ein Beispiel von vielen.
Jetzt würden wahrscheinlich viele Unternehmen fragen, ja, so wie können wir denn so agil sein? Wie können wir es denn schaffen? Als Bank zum Beispiel, dass wir jetzt beim nächsten Mal bei PayPal dabei sind, bei der Ideenfindung und nicht irgendein anderes Unternehmen uns da den Rang abläuft.
Gut, also wir haben jetzt quasi historisch hergeleitet, wie es früher war, was sich verändert hat, wie sich die Welt, die Wirtschaftswelt verändert hat. Und wir haben eine Idee davon bekommen, warum es heutzutage notwendig zu sein scheint, agil zu arbeiten und proaktiv sich auf Märkten zu bewegen. Björn, jetzt hast du im Vorfeld gesagt, da gibt es ein ganz interessantes Modell, anhand dessen man das vielleicht so ein bisschen strukturieren kann. Also wieder mit Blick auf, was bedeutet es für das Individuum, agil zu sein? Was bedeutet das für die ganze Organisation? Und ja, woran kann man das messen, sehen, erkennen, bewerten?
Ich nehme nochmal unser PayPal-Beispiel kurz als Aufhänger. Jetzt würde man sich ja als Bank oder wer auch immer fragen, wie schaffe ich es denn jetzt, die nächste PayPal oder das nächste, was auch immer da kommt, dass wir das erfinden und nicht irgendein anderer. Und das wäre schon mal zu spezifisch gefragt. Ich will mal ein Zitat vom ehemaligen Google-Vorstand Eric Schmidt nehmen, ein vermeintliches Zitat, was er gesagt haben soll. Ja. Ich weiß nicht, was die nächste Killer-Applikation im Internet sein wird. Aber meine Aufgabe als CEO von Google ist es, eine Kultur zu schaffen, die es unseren Leuten ermöglicht, dabei zu sein, wenn es darum geht, diese Killer-Applikation zu finden. Und ich finde, in diesem Zitat, das ich jetzt nicht wörtlich wiedergegeben habe, aber sinngemäß, steckt viel darüber drin.
Ja. Da steckt ja auch schon einiges an Rollenverständnis und Haltungsfragen drin.
Ne? Genau, genau.
Ne? Perspektiven, aber erzähl mal.
Du hast es schon gesagt, sowohl Individuen können ja agil sein, du kannst agil sein, ich oder der Hörer oder auch nicht. Und natürlich ganze Organisationen oder Teams. Das wäre für uns jetzt mal ein Punkt, wo wir hingucken wollen. Kann ein Individuum agil sein, wie kann eine Organisation agil sein? Und dann unterscheide ich noch die beiden Ebenen innen und außen. Unsichtbar und sichtbar. Also sichtbar, das sind wirklich die Dinge, die wir beobachten können. Sowohl bei Individuen als auch in Organisationen. Und dann haben wir oft noch unsichtbare und teilweise auch unbewusste Dinge, die im Innen stattfinden. Also sowohl, also in mir, in jedem von uns, wenn wir das Individuum angucken, oder auch in Organisationen. Das sind dann so die Kulturthemen. Ja. In der Organisation. Und damit haben wir eigentlich vier verschiedene Felder, wo wir hingucken können. Individuen und Organisationen und all innen und außen. In dem Eric Schmidt Zitat steckt jetzt natürlich schon einiges drin. Also er hat gesagt, ich will eine Kultur schaffen, die es den Menschen ermöglicht, den Mitarbeitern bei Google ermöglicht, dabei zu sein, wenn es um neue Killer-Applikationen im Netz geht. Ja. Und Kultur, das ist ja eher etwas, nicht, was eher nicht so sichtbar ist, was schwieriger zu greifen ist. Da geht es natürlich um die geteilten Werte in einer Organisation, um das Selbstverständnis, um wie wollen wir zusammenarbeiten, wie sehen wir Menschen, nicht? Was glauben wir, wer wie arbeiten sollte. Da geht es um Konzepte wie psychologische Sicherheit. Kann sich hier jeder einbringen, nicht? Oder gilt hier, wenn du mal was Falsches sagst, kriegst du gleich einen über den Schädel gezogen?
Ja.
Das wäre so eine Dimension. Auf der Organisationsebene gibt es dann noch die sichtbaren Elemente. So, das sind dann natürlich sowas wie die Organisationsstrukturen. Die kann ich ja sehen. Oder eine Projektmanagementmethoden wie Scrum oder ähnliches.
Ja.
Die stehen aber in einem direkten Zusammenhang mit diesen unsichtbaren, unbewussten Elementen der Kultur. Ich kann zwar Scrum einführen, aber wie ich das dann lebe, das ist, steckt eben eher noch in der unsichtbaren Dimension dran.
Ich bin gedanklich gerade wieder bei dem Wort des Enablers, was wir, glaube ich, in der letzten Folge auch das eine oder andere Mal hatten. Durch das Eric Schmidt Zitat wird das deutlich, ne? Weil hier geht es vielmehr darum, Rahmenbedingungen zu schaffen, vielleicht Leitplanken aufzustellen, aber nicht jetzt jeden einzelnen Arbeitsschritt eines Mitarbeitenden irgendwie zu kontrollieren und durchzudefinieren, sondern auch irgendwo so eine Vertrauenskultur aufzubauen und zu sagen, ich setze, weil du auch gerade Scrum angesprochen hattest, ich setze viel stärker auf Selbstorganisation. Das setzt natürlich eben ein gewisses Vertrauen voraus. Und da sind wir dann eben bei Werten und Unternehmenskultur.
Genau.
Das zum einen und zum anderen, das, was du eben gesagt hast, das setzt auch noch mal ein paar Aspekte voraus, nämlich Transparenz, was Aufgaben angeht und was Wissen angeht. Ne? Also wir haben ja früher viel, viel stärker das Phänomen von Herrschaftswissen gehabt. Ne? Also nicht nur ganze Unternehmen, sondern auch einzelne Abteilungen. Und da ging es, glaube ich, auch innerhalb einzelner Hierarchieebenen viel, viel stärker darum, Wissen und Expertise zu hüten, ja, wie einen heiligen Gral. Und das ist, glaube ich, tatsächlich dann auch nochmal so ein Paradigmenwechsel, den wir heute haben, viel mehr für Transparenz zu sorgen, viel mehr dafür zu sorgen, dass Menschen im Optimalfall die gleichen Informationen haben, um optimal mit dem nötigen Hintergrundwissen an einer Aufgabe zu arbeiten.
Also super erklärt, finde ich. Und das leitet uns eigentlich auch gleich schon über zu der anderen Ebene, nämlich dem agilen Individuum. Da haben wir wieder sichtbare und unsichtbare Elemente. Wichtig auch bei den Unsichtbaren eben auch teils Unbewusste. Das heißt, es ist mir gar nicht bewusst, wie ich mich da verhalte oder wo da mein Autopilot, wo der mich so hinführt. Ich kann also als Mensch, als Individuum mich agil verhalten. Im Führungsverhalten, im Arbeitsverhalten, im Kommunikationsverhalten. Und das steht wieder im direkten Zusammenhang mit dem Innen, mit meinen inneren Werten, mit meinen Einstellungen und Überzeugungen und Glaubenssätzen. Also glaube ich denn tatsächlich innerlich, dass die anderen Leute hier im Unternehmen das eigentlich auch genauso gut können?
Ja.
Traue ich den Leuten wirklich zu, dass sie ihren Job alleine machen, ohne dass ich es kontrolliere? Ja, mal als Beispiel. Denn diese inneren Überzeugungen und Werte, die ich in mir habe, die mir vielleicht manchmal eben, wie gesagt, auch nicht ganz bewusst sind, die führen ja zu der Art und Weise, wie ich mich verhalte. Das wiederum hat dann natürlich auch einen Effekt auf die gesamte Organisation. Und deswegen stehen eben all diese Dimensionen in einem Gesamtzusammenhang miteinander. Und ich möchte mal auch nochmal ein konkretes Beispiel machen aus der Unternehmenswelt von einem Geschäftsführer, den ich kenne, der versucht hat, seine Organisation agiler zu machen.
Ja.
Und der hat gesagt, was ganz wichtig ist, ist das Kommunikationsverhalten untereinander. Und deswegen hat er seine gesamte Organisation erstmal durch ein Training der gewaltfreien Kommunikation geschickt. Das ist eine Kommunikationsmethode, die sehr stark darauf basiert, dass ich genau in mich selber auch reinhöre, was ist mein Gefühl dabei?
Ja.
Ja, und dann sage, so, das ist mein Gefühl und ich wünsche mir von dir Folgendes. Also mal ganz vereinfacht gesagt. Weil er gesagt hat, die Grundlage, wenn wir überhaupt anders zusammenarbeiten, ist ja, dass wir auch erstmal miteinander lernen, richtig zu kommunizieren. Und um richtig kommunizieren zu können, muss ich erstmal an meine eigenen Gefühle, Werte ran und sonst verändert sich eben auch mein Verhalten nicht. Und er hat gesagt, das machen wir uns nochmal ganz praktisch, er hat gesagt, in seinem Vorstand, da hat er an seiner Geschäftsführung hat er angefangen. Jeder Geschäftsführer ist ja zuständig für irgendwas. Zukünftig möchte ich, dass jeder die Dinge in seinem Ressort eigenverantwortlich führt und löst. Ich bin raus. Ihr könnt mich ansprechen als Sparringspartner. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr meine Meinung braucht, dann bin ich natürlich da. Aber ihr seid verantwortlich dafür, also führt das bitte auch. Und wenn ihr Konflikte untereinander habt, zwischen den Ressorts, löst die bitte untereinander. Ich will nicht der Schiedsrichter sein. Ihr könnt mich gerne als Inputgeber holen, aber löst es selber. Und er hat gesagt, bestimmte Dinge, die erlaube ich mir, die möchte ich selber führen. Und das ist, nehme ich mir als Freiheit heraus. Dann habe ich ihn gefragt im Gespräch und das jetzt schließt sich quasi der ganze Kreis dieser unterschiedlichen Ebenen. Was ist denn, wenn so ein Kollege von dir dich um Input bittet und du gibst demjenigen Input, aber der entscheidet sich dann anders? Da sagt er so, naja klar, das ist dann das, was ich innerlich natürlich aushalten können muss.
Ja.
Und er sagt, und das ist gar nicht natürlich das Schwierigste. Das Schwierigste ist, oder die größte persönliche Herausforderung ist, ich habe den Input gegeben, der hat sich anders entschieden und am Ende wäre mein Input das Richtige gewesen.
Ja.
Dann nicht um die Ecke zu kommen und zu sagen, ja, habe ich doch gleich gesagt oder beim nächsten Mal jetzt eben nicht das Vertrauen zu haben, dass derjenige die Entscheidung schon richtig treffen wird, sondern dann den Rücken zu stärken demjenigen und zu sagen, nee, du hast deine Entscheidung getroffen, mal gut, ich hatte einen anderen Input gegeben, und was können wir daraus lernen? Das hat ja wieder was mit meinen inneren Überzeugungen zu tun, die zu diesem Führungsverhalten geführt haben, die dann diese gesamte Kultur jetzt langsam etabliert und was dann eben auch in Strukturen und Prozesse münden kann, wie arbeiten wir zusammen, denn das Ganze sollte dann eben weiter in die Organisation runtergehen, in die einzelnen Bereiche und so weiter. Das führt jetzt zu weit, aber zeigt, glaube ich, wie diese Dinge alle zusammenhängen.
Ja, und es zeigt auch an der Stelle nochmal durch dein Beispiel sehr schön, dass Agilität und agile Arbeitsmethoden auch eine andere Form von Fehlerkultur, von Fehlertoleranz voraussetzen. Es ist so einfach. Irren ist menschlich. Menschen machen Fehler und Menschen treffen halt manchmal Entscheidungen, die Konsequenzen haben, und eine andere Entscheidung wäre möglicherweise die bessere gewesen. Aber das ist, glaube ich, auch nochmal so eine Essenz von agiler Organisation, dass man das akzeptiert und sagt, gut, übergeordnet dazu ist das Streben nach kontinuierlicher Verbesserung. Man versucht, Prozesse besser zu machen, gleichermaßen wertschätzend mit allen Beteiligten umzugehen und aus Fehlern zu lernen. Und nicht zu sagen, ja, du hast einen Fehler gemacht, das muss ich jetzt bestrafen, sondern hier geht es vielmehr darum, einen Lerneffekt daraus zu generieren und es einfach für die Zukunft besser zu wissen und dann hoffentlich auch besser zu machen.
Absolut wichtiger Punkt und fundamentaler Unterschied vielleicht auch zu der Kultur, die in früheren Organisationssystemen geherrscht hat, ne?
Wo dann oben am Ende der hohen Treppe der Arbeitsdirektor saß und über die Fließbandarbeiter gewacht hat sozusagen.
Manchmal ist es ja so schwer, so Begriffe wie Kultur, ne? Ich habe mal gehört, Kultur ist wie der Versuch, einen Pudding an die Wand zu nageln, ne? Das ist ja was so Schwammiges, aber ich finde, hier wird das ganz klar an diesem Beispiel mit der Fehlerkultur oder Ähnlichem, was das eigentlich bedeutet im agilen Kontext. Ganz oft erlebe ich das jetzt in Unternehmen, die agiler werden wollen, dass dann die Führungskräfte sagen, ja, aber ich trage doch die Verantwortung. Ich muss die Mitarbeiter doch kontrollieren oder nicht. Am Ende kommt der Vorstand und zieht mir einen über den Schädel, wenn das Ergebnis nicht stimmt. Mhm. Und das sind ja alles Aussagen über Kultur.
Ja.
Und deswegen muss so eine Kultur natürlich auch von ganz oben im Unternehmen entsprechend gelebt werden. Wenn das von dort nicht kommt und getragen wird, dann ist das auch in aller Regel zum Scheitern verurteilt. Weil wenn der Vorstand oder die Geschäftsführung, sobald das irgendwie mal krisenhaft gibt, wieder ins alte Muster zurückfällt und irgendjemanden einen über den Schädel zieht, in Anführungszeichen, oder in das alte Muster der Kontrolle und Anweisung wieder zurückfällt, dann kann das natürlich auch mal passieren. Auch der Vorstand ist nicht perfekt, aber wenn das ein System ist, dann wird auch agiles Arbeiten nicht dauerhaft gut funktionieren können. Mhm.
Okay, also wir können für heute und für den Augenblick zusammenfassen, dass wir agiles Arbeiten, die Aspekte von Agilität einmal auf der individuellen Ebene und auf der organisationalen Ebene betrachten können und auf dem Innen und auf dem Außen. Also innen im Individuum, was für Einstellungen habe ich, wie sind meine Wertvorstellungen, was für Glaubenssätze trage ich mit mir herum. Und wenn es nach außen, wenn es um das Außen geht, um das Sichtbare, wie kommuniziere ich, wie führe ich, welchen Führungsstil kann man an meinem Verhalten beispielsweise ablesen? Ne? Und Gleiches gilt eben für die Organisation nach innen betrachtet, welche Kultur. Ne? Wir haben über Fehlerkultur gesprochen, wir haben über Wertschätzung gesprochen. Wie geht man innerhalb einer Organisation damit um? Und was sind eben dann auf der anderen Seite nach außen hin sichtbare Wahrnehmungen, also du hattest auch beispielsweise Scrum angesprochen, um zu sehen, wie ist so ein Team beispielsweise organisiert, welche Rollen sind identifizierbar und ja, letzten Endes ganz einfach, wie wird Arbeit in diesem Unternehmen erledigt, welche Methoden und Prozesse lassen sich erkennen. Darauf werden wir in den kommenden Folgen dann noch genauer eingehen. Ja, wir haben hiermit jetzt so einen kleinen Überblick gegeben und in die ganzen einzelnen Aspekte, die wir gerade so angesprochen haben, sei es Scrum, sei es Design Thinking und was es da noch alles gibt, gehen wir in den folgenden Episoden ein.
Ja, jetzt könnte man ja angesichts dessen, wie wir über Agilität gesprochen haben und die historische Herleitung meinen, das muss jetzt jeder agil werden.
Der Heilige Gral.
Der Heilige Gral, genau.
Ja, die einzige Wahrheit.
Genau wie Indiana Jones werden aber auch wir den Heiligen Gral nicht finden. Nein, ist die Antwort. Nicht jedes Unternehmen muss agil werden in gleichem Maße. Nicht jeder Teilbereich eines Unternehmens muss agil werden, ganz im Gegenteil. Entscheidend ist, dass jedes Unternehmen zunächst einmal für sich sein eigenes Maß an Agilitätsbedarf findet. Das kann einfach von einem Start-up bis hin zum großen Konzern variieren und sieht da auch völlig anders aus.
Ja.
Und andererseits muss auch innerhalb eines Unternehmens nicht jeder Bereich gleich agil sein. Ja, es gibt sogar Teilbereiche von Organisationen, die müssen gar nicht agil werden in dem Sinne, wie wir es jetzt gerade beschrieben haben. Wenn ich zum Beispiel an eine Risikomanagementabteilung denke in einem Finanzdienstleistungskonzern oder die Buchhaltung oder ähnliches, ja. Da gibt es teilweise auch gesetzliche Vorschriften und Regulatorik, die gar nicht ermöglicht, dass ich völlig agil werde.
Ganz genau.
Da geht es eben auch darum, dass da dann eben entsprechende Strukturen eingehalten werden. Das ist eben wichtig, dass man das auch nochmal sagt, um eben nicht dieser Illusion des Buzzwords völlig hinterher zu rennen.
Genau. Ich glaube tatsächlich, dass viele Menschen mit diesem Buzzword ein Problem haben, weil es ganz oft als Allheilmittel vorgestellt wird und so getan wird, als müssten es jetzt eben alle sein. Aber du hast ja sehr schön zusammengefasst, dass das nicht der Fall ist und manchmal auch gar nicht der Fall sein kann. Insofern hoffe ich, dass wir heute den einen oder anderen Mythos über Bord werfen konnten und vielleicht auch herleiten konnten, wie es überhaupt zu gewissen Notwendigkeiten kam und was eben Agilität in verschiedenen Bereichen ausmacht.
Ich freue mich schon auf die Deep Dives
unbedingt.
In den nächsten Folgen.
Ich mich auch, ja. Ja, dann bleibt mir zu guter Letzt nur der Aufruf an unsere geschätzten Hörerinnen und Hörer, wenn ihr euch mit uns austauschen wollt über Agilität, über agile Arbeitsmethoden, dann könnt ihr uns kontaktieren. Gemeinsam erreicht ihr uns über unsere E-Mail-Adresse engage@newworkload.de. Wir freuen uns auf Zuschriften, wir freuen uns auf Anregungen, wir freuen uns über Themenwünsche und ganz allgemein auf den Austausch mit euch. Björn, gibt es von deiner Seite noch Dinge, die zu ergänzen sind?
Nein.
Dann wünsche ich dir und allen Hörerinnen und Hörern einen wunderschönen Tag. Freue mich gemeinsam mit dir auf die kommenden Deep Dives und sage mal bis demnächst.
Tschüss.